Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Der Titel der heutigen Predigt mag vielleicht etwas erstaunlich sein, etwas verwirrend sein für Sie. Gibt es denn irgendetwas, was Sie noch nicht wussten über die 10 Gebote? Nun, ich werde Ihnen heute zeigen, dass es in der Tat einige Dinge gibt, die Sie vielleicht noch nicht gewusst haben. In meinem Falle war es so, dass ich eine gewisse Situation vorfand, die war mir zunächst einmal gar nicht so klar. Da hatte ich mich gar nicht darauf konzentriert. Vielleicht haben Sie das alles schon gewusst, was ich Ihnen heute erklären werde, und dann waren Sie mir meilenweit voraus. Aber die Frage stellte sich anhand unserer englischen Broschüre The Ten Commandments, die wir zurzeit dabei sind, ins Deutsche zu übertragen. Und auf dieser Broschüre haben wir diese beiden Tafeln mit den 10 Geboten abgebildet. 5 Gebote auf der einen Tafel und 5 Gebote auf der anderen Tafel. Und die Frage wurde dann gestellt, ja, aber kann man das auch anders differenzieren? Vielleicht war auf der einen Tafel etwas anderes als 5 Gebote. Und das Gleiche gilt dann auch für die andere Tafel. Und dann die Frage, ja, wie werden die 10 Gebote eigentlich überhaupt gezählt? Was ist so die Reihenfolge? Was ist jetzt ein Gebot und was nicht? Und alles dies wollen wir heute einmal uns näher betrachten, aber dann auch noch vieles mehr möchte ich Ihnen sagen, wie man mit den 10 Geboten umgehen muss. Nun, ich weiß, dass wir vor gar nicht allzu langer Zeit Predigten hatten. Mein Sohn Michael hatte 2 Predigten gegeben über Gott und der Mensch, die natürlich auf die 10 Gebote eingingen. Und auch andere Predigten und Kurzpredigten haben wir gehört über den Sabbat und so weiter. Also ich will nicht alles das wiederholen, natürlich nicht, was da bereits schon gesagt worden ist, aber ich möchte vielleicht einiges hinzufügen. In 2. Mose 32 findet sich eine sehr interessante Stelle. Und ich zitiere heute aus der Lutherbibel 1984. Da heißt es in 2. Mose 32, Vers 15 und nebenbei gesagt, man kann sich sehr leicht merken, wo die 10 Gebote in der Bibel aufgeführt sind. Sie werden 2-mal aufgeführt, und zwar in 2. Mose 20 und in 5. Mose 5. Und das kann man sich deshalb sehr leicht merken, weil es 2. Mose 20 ist, also mit anderen Worten 2 und 20, und 5. Mose 5, also 5 und 5. So kann man sich das immer leicht dann in Erinnerung rufen, wenn man nicht genau weiß, wo sind die 10 Gebote eigentlich aufgeschrieben. Aber hier in 2. Mose 32 und Vers 15, da lesen wir, Mose wandte sich und stieg vom Berg und hatte die 2 Tafeln des Gesetzes in seiner Hand, die waren beschrieben auf beiden Seiten. Und dann lesen wir weiter in Vers 19. Als Mose aber nahe zum Lager kam und das Kalb und das Tanzen sah, entbrannte sein Zorn und er warf die Tafeln aus der Hand und zerbrach sie unten am Berge. Nun, wenn wir jetzt ein wenig zurückgehen chronologisch, dann sehen wir in 2. Mose 24 und Vers 12, wo es heißt, und der Herr sprach zu Mose, komme herauf zu mir auf den Berg und bleibe daselbst, dass ich dir gebe die steinernen Tafeln und Gesetz und Gebot. Das sollte also alles hier erwähnt sein. Das Wort und ist hier ausgelassen worden, die ich geschrieben habe, um sie zu unterweisen. Also Gott hat die 2 Tafeln geschrieben oder vielmehr das geschrieben, was auf den 2 Tafeln gestanden hat und stehen würde. In Kapitel 31, 2. Mose 31 und in Vers 18. Und als der Herr mit Mose zu Ende geredet hatte auf dem Berge Sinai, gab er ihm die 2 Tafeln des Gesetzes, die waren aus Stein und beschrieben von dem Finger Gottes. Und dann in Kapitel 34 und in Vers 28. Problem ist nämlich, dass Mose zurückkam, natürlich, und dann sah er, wie die Israeliten das goldene Kalb, dieses goldene Stierbild angebetet haben, und dann hat er in seinem Zorn die Tafeln zerschmettert, und dann musste er erneut hoch auf den Berg, und dann lesen wir in Kapitel 34 und Vers 28, und er war allda bei dem Herrn 40 Tage und 40 Nächte und aß kein Brot und trank kein Wasser. Und er, aber das ist jetzt Gott, wie andere Stellen uns das zeigen. Er schrieb auf die Tafeln die Worte des Bundes, die 10 Worte. Es heißt hier die 10 Worte. Andere Übersetzungen haben klar hier die 10 Gebote. Die Hoffnung für alle schreibt hier klar und deutlich die 10 Gebote. Und auch viele andere Bibeln haben das so. Und es ist klar und deutlich verstanden, wenn hier von den 10 Worten die Rede ist, geht es um die 10 Gebote. Das heißt, weil einige auch wieder hier behaupten, dass Gott nicht nur die 10 Gebote, also die 10 Worte auf die Tafeln geschrieben haben soll, sondern vieles andere mehr. Nein, nein, Gott hat die 10 Gebote, die 10 Worte auf diese beiden Tafeln geschrieben. Das ist klar. Die Frage, die sich stellt natürlich, ist, wie? Nicht wie er hätte es geschrieben, aber wie sahen die Tafeln aus? In 5. Mose, Kapitel 4, da lesen wir in Vers 13, da sagt hier Mose, als er alles dies nochmal wiederholt, zu den Menschen in Israel, und er verkündigte euch seinen Bund, den er euch gebot zu halten, nämlich sollte gestrichen sein, die 10 Worte, und schrieb sie auf 2 steinerne Tafeln. In Kapitel 9. 5. Mose, Kapitel 9. Sie werden gleich sehen, warum ich diese Stellen Ihnen noch einmal zu Gehör bringe. 5. Mose 9 und in Vers 7. Denke daran und vergiss nicht, wie du den Herrn, deinen Gott, erzürnst und erzürntest in der Wüste. Von dem Tage an, als du aus Ägyptenland zogst, bis ihr gekommen seid an diesen Ort, seid ihr ungehorsam gewesen dem Herrn. Denn am Horeb erzürntet ihr den Herrn so, dass er vor Zorn euch vertilgen wollte. Als ich auf den Berg gegangen war, die steinernen Tafeln zu empfangen, die Tafeln des Bundes, den der Herr mit euch schloss, und ich 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berge blieb und kein Brot aß und kein Wasser trank, Vers 10, und mir der Herr die 2 steinernen Tafeln gab, mit dem Finger Gottes beschrieben, darauf die Worte, die der Herr mit euch aus dem Feuer auf dem Berge geredet hatte, am Tage der Versammlung. Schauen Sie, das waren die Worte, die auf den 2 Tafeln standen. Gott hatte aber lediglich die 10 Gebote verkündigt. Alles, was dann kam, wurde nicht mehr von Gott direkt verkündigt, weil die Menschen sagten, oh, wir können nicht mehr Gott zuhören, das ist zu schrecklich. Und dann wurden die Dinge dem Mose verkündigt und er hat es dann weitergegeben an die Israeliten. Also wie gesagt, nur die 10 Gebote wurden direkt von Gott verkündigt. Und es waren halt die 10 Gebote, die auf den Tafeln dann niedergeschrieben worden waren. Und dann heißt es hier auch in Vers 17, da fasste ich beide Tafeln und warf sie aus meinen Händen und zerbrach sie vor euren Augen, das hatten wir bereits gehört. Und dann in Kapitel 10, angefangen in Vers 1. Zu derselben Zeit sprach der Herr zu mir, haue dir 2 steinerne Tafeln zu wie die ersten und komme zu mir auf den Berg und mache dir eine hölzerne Lade. Und so will ich auf die Tafeln die Worte schreiben, die auf den ersten waren, die du zerbrochen hast, und du sollst sie in die Lade legen. Also es war wiederum Gott, der dies getan hat. Er hat die 10 Worte, die 10 Gebote, auf die steinernen Tafeln geschrieben. Und da schrieb er auf die Tafeln, Vers 3, wie die erste Schrift war, die 10 Worte. Wiederum die 10 Gebote, wie die Hoffnung für alle es sagt, wie die New King James Bible es bringt, die der Herr zu euch geredet hatte, mitten aus dem Feuer auf dem Berge zur Zeit der Versammlung, und der Herr gab sie mir. So, die Frage stellt sich nun, oder ich stelle die Frage, was genau stand auf den Tafeln und wie stand es auf den Tafeln? In welcher Reihenfolge nun? In unserer Broschüre über die 10 Gebote, die wir dabei sind, ins Deutsche zu übersetzen, da möchte ich jetzt einmal etwas vorlesen. Und zwar sagen wir Folgendes. Unter Kapitel 3, was ist die richtige Zählweise der 10 Gebote? Schon allein die Frage, wie die 10 Gebote zu zählen sind, ist ein Thema von beträchtlicher Verwirrung. Wie bereits erwähnt, sind die 10 Gebote in 2. Mose 20, die Verse 1 bis 17, und in 5. Mose 5, die Verse 6 bis 21, aufgeführt. Es ist unbestritten, dass es 10 Gebote an der Zahl sind, die Gott uns gegeben hat. In der Tat wird allgemein anerkannt, dass die Bibel diese Reihe von Gottes Geboten die 10 Worte nennt, oder die 10 Gebote, wie wir das eben mehrfach gesehen haben. Es herrscht jedoch große Uneinigkeit darüber, wie man die 10 Gebote zählen soll. Viele bekannte Christen zählen die 10 Gebote heute anders, als die Juden es taten, als es die frühe neutestamentliche Kirche tat und, was am wichtigsten ist, als Gott sie zählt. Die Juden zum Beispiel zählen 2. Mose 20, die Verse 2 bis 3, als das erste Gebot. Wir lesen: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und als das zweite Gebot zählen die Juden dann 2. Mose 20, die 4 bis 6, die Verse 4 bis 6, die Folgendes sagen: Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Und dann wird noch mehr hinzugesetzt. Aber schauen Sie, viele zählen das anders. Viele bekennende Christen heute, die katholische Kirche ganz allgemein und viele protestantische Kirchen, die zählen diesen gesamten Abschnitt von 2. Mose 20, die Verse 2 bis 6, also alles das, was ich jetzt bereits gelesen habe, als nur ein Gebot. Also nicht als zwei Gebote. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, erstes Gebot. Du sollst dir kein Bildnis, irgendein Gleichnis machen, zweites Gebot. Die sagen, nein, das alles ist ein Gebot. Das alles ist ein Gebot. Und dann hat man natürlich keine 10 Gebote mehr. Und dann hat man dann das so hingestellt, dass man dann das 10. Gebot, du sollst nicht begehren, darauf werden wir gleich eingehen, in 2 Gebote unterteilt hat. Aber es ist eben so, die Frage ist, ja, wie kam das zustande, warum diese Widersprüchlichkeit? Wir sagen, es war Augustinus, ein katholischer Bischof von Hippo in Nordafrika, der im 4. Jahrhundert das 1. und das 2. Gebot zu einem Gebot zusammenfasste. Warum? Um die Anbetung von Bildern und von Statuen zu legitimieren. Und dann wieder, um die Zahl 10 zu bekommen, dann hat er das letzte oder das 10. Gebot in 2 separate Gebote aufgeteilt. Nun, die Juden und die frühe Kirche Gottes verstanden natürlich, dass die Gesamtheit des 10. Gebotes wie folgt lautet: Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Sie können das in 2. Mose 20, Vers 17 nachlesen. Das ist eindeutig ein Gebot. Augustinus, indem er, wie ich sagte, das 2. Gebot strich und dennoch auf die Anzahl 10 kommen musste, tat das 10. Gebot in 2 Gebote auf. Er tat dies, indem er behauptete, dass der erste Teil von Vers 17, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, das 9. Gebot sei. Und dass der zweite Teil von Vers 17, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat, das 10. Gebot darstellt. Nun, wir schreiben hier, jeder sollte in der Lage sein, dass diese Unterscheidung in höchstem Maße willkürlich ist. Warum sollte Gott ein Gebot gegen das Begehren des Hauses unseres Nachbarn geben und dann noch ein anderes Gebot gegen das Begehren der Frau unseres Nächsten, seiner Knechte, seiner Tiere, allem, was diesem gehört? Interessant ist auch, dass Augustinus' willkürliche Aufteilung des 10. Gebotes in 2 Gebote auch deshalb offensichtlich verkehrt ist, weil die Parallelstelle in 5. Mose 5, Vers 21, die Dinge und die Menschen, die man nicht begehren darf, in einer anderen Reihenfolge darstellt. Nicht mit dem Begehren des Hauses des Nächsten beginnt, sondern du sollst nicht begehren deines nächsten Frau, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, Acker, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was sein ist. Es ist also offensichtlich, dass die Gesamtheit von 2. Mose 20, 17 und 5. Mose 5, 21 nur ein einziges Gebot darstellt, denn sonst würde auf einmal das 9. Gebot zum 10. werden, das 10. zum 9. Hätte sich Gott irgendwo dann verzählt, oder was? Und Paulus hat auch klar und deutlich gemacht, dass es nur ein Gebot gegen das Begehren, das Gelüsten, die falsche Begierde gibt. Schauen wir uns einmal Römer Kapitel 13 und Vers 9 an. Römer 13 und Vers 9. Denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren, und was da sonst angeboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und dann lesen wir auch noch in Römer Kapitel 7 und Vers 7. Römer 7 und Vers 7. Was sollen wir denn nun sagen? Ist das Gesetz Sünde, das sei ferne, aber die Sünde erkannte ich nicht außer durchs Gesetz? Denn ich wusste nichts von der Begierde, wusste nicht, dass Begierde Sünde ist, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Keine Unterscheidung wird hier getroffen zwischen der Begierde nach der Frau oder der Begierde nach dem Haus oder der Begierde nach allem, was der Nächste hat. Wiederum, wie sagen wir bereits erwähnt, war der Grund, aus dem Augustinus die 10 Gebote anders nummerierte, indem er das erste und das zweite Gebot als ein einziges Gebot zählte, rein, in Anführungszeichen, politischer Natur. Es geschah in der Absicht, die Anbetung von Bildern und Statuen als Teil der Anbetung Gottes zu gestatten. Aber wie wir dann noch in der Broschüre ausführen werden, ist eben diese Anbetung genau das, was das zweite Gebot verbietet. Während das erste Gebot die Anbetung von irgendetwas außer dem wahren Gott untersagt, verbietet das zweite Gebot die Anbetung von Statuen in Verbindung mit der Anbetung Gottes. Zwei total verschiedene Gebote. Was bedeutet, es ist also auch falsch, sich vor einer Statue niederzuwerfen und anzubeten, die angeblich Jesus Christus darstellen mag oder die Jungfrau Maria oder irgendeinen verstorbenen Heiligen. Alles dies ist gerade verboten. Und es ist auch verboten, sich Abbildungen von Gott zu machen, Gott dem Vater sowohl als auch Jesus Christus. Jesus Christus ist nämlich auch Gott, wie es viele Stellen im Neuen Testament uns sagen. Sie können da zum Beispiel Hebräer Kapitel 1, Vers 8 sich anschauen. Und dann wird natürlich auch Jesus in diesen Abbildungen total falsch dargestellt, denn Jesus war ein Jude. Hebräer 7, Vers 14 sagt uns dies. Und er war ein Mann, der keine langen Haare trug. Alles dies wird natürlich in diesen Abbildungen total falsch zum Ausdruck gebracht. Und so sagen wir dann hier, Augustinus' geänderte Zählweise der 10 Gebote, die heute von so vielen bekennenden Christen übernommen wurde, ist in direktem Widerspruch zu Gottes inspiriertem Wort. Und dann möchte ich Ihnen jetzt kurz zu Gehör bringen, was die 10 Gebote Ihnen sagen. Das erste Gebot, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben oder vor mir haben. Das zweite Gebot, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, dich vor ihm niederwerfen, es anbeten. Ein Bildnis oder ein Gleichnis von Gott. Das dritte Gebot, du sollst den Namen deines Gottes nicht missbrauchen. Viertens, du sollst den Sabbattag heiligen. Fünftens, du sollst deinen Vater, deine Mutter ehren. Sechstens, du sollst nicht töten. Siebtens, du sollst nicht Ehebruch begehen. Achtens, du sollst nicht stehlen. Neuntens, du sollst nicht falsch Zeugnis ablegen oder lügen. Und zehntens, du sollst nicht begehren, was deines Nächsten ist. Alles das, was dein Nächster hat, soll man nicht begehren, soll man nicht Lust empfinden. Denn Lust wird letztendlich dazu führen, wenn man die Gelegenheit hat, nicht nur etwas zu begehren, sondern auch dann zu versuchen, etwas dann zu erhalten. Jetzt die Frage. Nachdem wir also jetzt geklärt haben, wie die 10 Gebote genau richtig verstanden sein müssen, was stand dann auf den jeweiligen Tafeln? Was stand da drauf? Und Rienicker, Lexikon zur Bibel, schreibt hier Folgendes. Über die Größe der auf beiden Seiten beschriebenen Tafeln ist nichts gesagt. Aus Funden wissen wir aber, dass zwei Täfelchen von noch nicht 10 cm Höhe für die Aufnahme des Textes schon genügt hätten. Philo, Josephus, der Talmud, Irenaeus und andere waren der Ansicht, dass sich die Gebote je 5 und 5 auf die Tafeln verteilten, so wie wir das hier auch in unserer Broschüre abgebildet haben. Damit wollten wir aber keine dogmatische Erklärung abgeben. Es heißt hier weiter, später legte man die Grenze hinter das vierte Gebot. Die Idee war die, die ersten 4 Gebote beschreiben unsere Liebe zu Gott, die letzten 6 beschreiben unsere Liebe zum Nächsten. Und dann heißt es hier weiter, der verschiedenen Zählung entsprechend enthielten die Tafeln für Augustinus nur 3 Gebote und 7 Gebote. Für Calvin waren es 4 Gebote und 6 Gebote. Und auf den Tafeln standen jedoch nur für das Sabbatgebot die Worte von 2. Mose 20, nicht die Worte der Fassung von 5. Mose 5. Sie werden auch feststellen, dass es eine gewisse Unterscheidung gibt in der Begründung, warum wir den Sabbat halten sollen. Beide Positionen, beide Aussagen müssen zusammen gesehen und gelehrt werden. Da möchte ich jetzt etwas Weiteres ausführen. Und ich habe mir einmal die Mühe gemacht, auf dem Internet nachzuforschen, was da alles so gesagt wird über diese beiden Tafeln. Und es ist schon interessant, was da zum Ausdruck kommt. In bibelwissenschaft.de, da wird Folgendes gesagt. Das rabbinische Judentum, die haben die Idee, das rabbinische Judentum, auf der einen Tafel 4 und auf der anderen Tafel 6 Gebote. Das rabbinische Judentum liest die Selbstvorstellung Gottes als erstes Wort oder Gebot und deutet das Fremdgötter- und Bilderverbot komplementär und fasst die beiden Begehrensverbote zusammen. In katholischer wie in lutherischer Tradition wird das Fremdgötterverbot als erste Weisung und die beiden Begehrensverbote einzeln gezählt. Orthodoxe, Reformierte und Anglikaner zählen hingegen das Bilderverbot einzeln und die Begehrensverbote zusammen, also wie wir das eben schon besprochen haben. Wie wiederum nach dieser Aussage hier kam die Unterscheidung zustande? Als Zuordnungskriterium zu den Tafeln dient die Differenzierung im Verhältnis Gott-Mensch und Verhältnis zu Mitmenschen. Während sich die katholische und lutherische Tradition auf Augustinus beruft, also 3 und 7. Wussten Sie das? Der als erster die beiden Tafeln mit dem Doppelgebot der Liebe verband und die ersten 3 Gebote der Gottesliebe, also der ersten Tafel, und die restlichen der Nächstenliebe zuordnete, knüpft die orthodoxe, die reformierte und die anglikanische Tradition an Origenes an. Der sah 4 und 6 Gebote. Die 4 Gebote, die Liebe zu Gott, die 6 Gebote, die Liebe zum Nächsten. Die jüdische Tradition ordnet jeder Tafel 5 Worte zu. 5 auf der einen Tafel, 5 auf der anderen Tafel. Warum? Warum? Das Elterngebot, du sollst deine Eltern ehren, das 5. Gebot, wird den Gottesgeboten zugedacht, indem die Familie der Ort ist, der das Gottesverhältnis zugrunde und grundlegend prägt und an dem der Gott Israels weitergegeben wird. Das fand ich höchst interessant. Hier wird eine klare Definition, eine klare Herausforderung auch an die Eltern gegeben, die ja nun für die Kinder in vielen Fällen zunächst einmal an die Stelle von Gott gerückt sind, die Gottesworte an die Kinder weiterzugeben haben. Und deswegen sollen sie natürlich dafür auch geehrt werden, wie man natürlich auch Gott respektieren soll. Und so schreibt academicbible.com, das rabbinische Judentum und der Talmud verteilen als 1 bis 5 die Gebote auf die erste und die Gebote 6 bis 10 auf die zweite Tafel, wie wir das bereits mehrfach jetzt gesagt haben. Und das gilt auch für zum Beispiel Philo, das hellenistische Judentum, Josephus sowie die alte Kirche, aber auch die griechisch-orthodoxen, die Reformierten und die Anglikaner. Und hier wiederum wird auch betont, sie ordnen beide Tafeln zu 4 und 6, beziehungsweise, sofern sie das Gebot der Elternehrung zur ersten Tafel rechnen, zu 5 und 5 Gebote, Gott und die Welt. Aber hier wird es jetzt ganz abenteuerlich. Die römisch-katholische Kirche und Luther verbinden entweder Fremdgötter und Bilderverbot zum ersten Gebot, wie das Augustinus tat, oder streichen das Bilderverbot ganz, wie es Luther tat. Wir werden gleich noch sehen, warum er das tat. Der Luther, der hatte schon so eigenwillige Ideen. Und er hat alles in seinem Katechismus eigentlich gestrichen und verfälscht. was es nur zu streichen und zu verfälschen gab. Und da heißt es hier in diesem Artikel: Die Bedeutung des Dekalogs beruht für Luther darin, dass mit ihm Gott selbst an das allen Menschen mit der Schöpfung ins Herz gesenkte natürliche Gesetz erinnert. Mit anderen Worten, die Idee ist, oh, der Mensch, der weiß von Natur aus schon, was richtig und was falsch ist, der braucht eigentlich gar keine Regeln. Das heißt hier, was nun Moses geschrieben hat, so Luther, in den 10 Geboten, das fühlen wir natürlich in unserem Gewissen. Ja? Fühlen wir in unserem Gewissen, dass wir zum Beispiel andere Menschen nicht töten dürfen, dass wir keinen Ehebruch begehen dürfen, dass wir die Eltern ehren sollten, dass wir keine anderen Götter haben sollten, dass wir den Sabbat halten müssen und. Weiß man das aus seinem Gewissen heraus? Und dann geht's noch weiter. Im Blick auf die speziell nur für Israel bezogenen Aussagen ist sie jedoch nichts anderes als der Juden-Sachsen-Spiegel und geht uns nichts an, schreibt er. Denn wir sind nicht aus Ägypten herausgeführt worden. Schauen Sie, Gott sagt, ich habe euch aus Ägypten herausgeführt. Natürlich, buchstäblich sind wir nicht aus Ägypten herausgeführt worden, aber figurativ schon. Ägypten ist die Sünde der Welt, ist diese Welt. Gott hat uns herausgeführt aus der Sünde der Welt. Ägypten wird vielfach mit Sünde identifiziert und gleichgesetzt. Also diese Gebote haben auch, wie sie in 2. Mose 20 und in 5. Mose 5 dargestellt werden, ganz richtige und bedeutungsvolle Anwendung für uns. Aber der Luther hat das gar nicht kapiert. Er schreibt dann weiter, oder dieser Artikel schreibt weiter, dass Luther alles streicht, was lediglich zur Kult- und Rechtsordnung Israels gehört, so wie er das sah. Zum Beispiel die Herausführung Israels aus Ägypten im Prolog, das Bilderverbot, und er deutet das Sabbatgebot auch ganz anders. Er hat nämlich dann zunächst einmal übersetzt, nicht ihr sollt den Sabbat halten oder gedenke des Sabbats, dass ihr ihn heilig haltet oder heiligt, sondern den Feiertag. Den Feiertag. Nun, ich habe eine alte Lutherbibel von 1545 mir angeschaut. Das ist die Lutherbibel letzter Hand. Da wird es wieder richtig dargestellt. Also scheinbar hat es nachher dann doch kapiert. Aber ursprünglich hat er das abgelehnt. Und es heißt dann auch hier, das Bilderverbot ordnet er ganz dem ersten Gebot als dessen Spezialfall unter und führt es im kleinen Katechismus gar nicht an. Also, dass man sich keine Bilder machen soll von Gott, wird gar nicht angeführt. Und im großen Katechismus lediglich in einem Nebensatz. Nun, die Frage ist, wie wird dann das weiter behandelt im Hinblick auf die Tafeln? Darum kam es mir und kommt es mir ja zunächst einmal an. Und es hieß ja, und wir hatten das bereits gelesen, dass die 10 Gebote oder vielmehr die Tafeln auf beiden Seiten beschrieben waren. Die 2. Mose 32, 15 uns das gesagt hat. Auf beiden Seiten. Was heißt das? Sie waren beschrieben auf beiden Seiten. Auch hier wiederum gibt es interessante Aussagen, aber ich habe nicht allzu viele gefunden im deutschsprachigen Raum, aber doch einiges im Englischen, habe das dann hier ins Deutsche übersetzt. Da schreibt zum Beispiel Friedman, Commentary on the Bible, folgendes. Was heißt auf beiden Tafeln beschrieben? Sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite jeder Tafel beschrieben? Natürlich waren sie auf beiden Seiten beschrieben. Warum sonst 2 Tafeln? Für Bildzwecke in Kunst und Film ist es vorzuziehen, die Gebote alle auf der gleichen Seite jeder Tafel anzubringen. Aber der Text legt etwas ganz anderes nahe. Und wir kennen zahlreiche alte königliche Inschriften und Statuen, die auf beiden Seiten, der Vorder- und der Rückseite, beschrieben waren. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie das noch nie beachtet haben. Dass die Tafeln, wie sie immer so dargestellt werden, wo also die 10 Gebote lediglich auf der Vorderseite der Tafeln gestanden haben, das mag gar nicht so stimmen. Denn scheinbar war auch auf der Rückseite etwas geschrieben. Was war da möglicherweise geschrieben? Dill's Exposition of the Bible schreibt folgendes. Die Buchstaben waren auf beiden Seiten beschrieben. Auf der einen Seite und auf der anderen waren sie geschrieben. Einige denken, dass die Gravur der Buchstaben so war, dass sie durch die Steine hindurch gingen und auf wundersame Weise erschienen die Buchstaben und Linien in einer regelmäßigen Reihenfolge und konnten auf den beiden anderen Seiten gelesen werden. Das ist höchst fraglich. Ich meine, wenn Gott etwas auf der einen Seite schreibt und das dringt dann durch auf die andere Seite, dann ist auf der anderen Seite seitenverkehrt. Es sei denn, Gott hat auch übernatürlich dann auch, was auf der Rückseite stand, in die richtige Form gebracht. Und da schreibt der Kommentar weiter, andere denken, dass die Buchstaben sowohl innen als auch außen geschrieben waren. Mit anderen Worten, Gott hat es auf der Vorderseite geschrieben und auf der Rückseite. Wenn man davon ausgeht, die Tafel, eine Tafel hatte 5 Gebote, sagen wir einmal, auf der Vorderseite, hatte die Tafel auch auf der Rückseite 5 Gebote. Und das Gleiche gilt dann für die zweite Tafel. Das ist die Idee. Mit anderen Worten, das heißt hier, dass dasselbe, was innen war, außen geschrieben wurde, damit sie, wenn sie hochgehalten wurden, von denen gelesen werden konnten, die davor und die dahinter standen. Und dann schreibt allerdings der Kommentar, scheinbar war es jedoch so, dass das Ganze innen geschrieben war, einige der Befehle rechts und einige links, und so konnten die Tafeln zusammengefaltet werden, wie man ein Buch zusammenfaltet. Aber das ist nicht klar und deutlich ausgedrückt, und so schreibt dann Matthew Henrys Commentary folgendes. Gott schrieb die 10 Gebote auf diese Tafeln auf ihre beiden Seiten, einige auf eine Tafel, einige auf die andere, sodass sie wie ein Buch zusammengefaltet werden konnten, um in die Arche gelegt zu werden. Adam Clarks Commentary schreibt, die Tafeln waren auf beiden Seiten beschrieben. Schauen Sie, das ist das, worauf ich zunächst hier mal hindeuten möchte. Das hatte ich gar nicht so vorher gelesen, dass die auf beiden Seiten beschrieben waren. Ich habe gedacht, ach ja, dann ist also auf der einen Tafel sind dann so viele Gebote und auf der anderen Tafel sind andere Gebote. Aber es die Tafeln waren auf beiden Seiten beschrieben, heißt es. Ich werde Ihnen gleich noch zeigen, dass eine weitaus bessere Übersetzung das noch deutlicher macht. Es heißt hier, wenn wir das wörtlich nehmen, war es sicherlich eine sehr ungewöhnliche Sache. Einige Rabbiner nehmen jedoch an, dass mit beidseitiger Schrift gemeint ist, dass die Buchstaben durch die Tafeln durchgeschnitten wurden, wie das eben schon erwähnt wurde, sodass sie auf beiden Seiten gelesen werden konnten, obwohl sie auf einer Seite umgekehrt erscheinen würden. Mit anderen Worten, hätte dann entweder auf wundersame Weise diese Reihenfolge geändert werden müssen, aber wie gesagt, mir ist es weitaus sinnvoller anzunehmen, dass Gott beide Tafeln auf beiden Seiten mit seinem Finger beschrieben hat. Wir können uns die Steintafeln, schreibt der Kommentar, als dünne Platten oder als eine Art Schiefer vorstellen und die Schrift auf der Rückseite als Fortsetzung der Vorderseite, wobei die erste nicht ausreicht, um das Ganze zu enthalten. Das ist wiederum eine Spekulation. Oder, weitaus wahrscheinlicher, es wurden auf beiden Seiten die gleichen Wörter geschrieben, damit sie zwei Parteien gleichzeitig lesen konnten, wenn sie hochgehalten wurden. Und Calvin schreibt in seinem Kommentar interessanterweise noch Folgendes. Damit die Menschen nichts von ihren eigenen Erfindungen hinzufügen sollten, füllte Gott beide Seiten, damit nichts unbeschrieben blieb. Denn Gott hat auch immer wieder gesagt, tu nichts zu dem hinzu, was ich euch gesagt habe, und nimmt natürlich auch nichts von dem weg, was ich euch gesagt habe. Und dann schreibt noch jemand auf dem Internet Folgendes. Es stellt sich die Frage, ob die Gebote auf die beiden Tafeln aufgeteilt wurden, wie allgemein angenommen wird, oder ob die beiden Tafeln identische Kopien aller 10 Gebote waren. Da es üblich war, doppelte Kopien der Vertragsurkunde für den Oberherrn und den Vasallen anzufertigen, doch es ist fraglich, ob die Stiftshütte der geeignete Ort war, um sowohl die Kopie für Gott als auch für die Menschen zu hinterlegen. Während es jedoch durchaus sinnvoll wäre, Duplikate anzufertigen und sie aus Sicherheitsgründen an getrennten Orten aufzubewahren, scheint das Anfertigen von Duplikaten und das anschließende Aufbewahren am selben Ort eher ein Problem zu sein, ein seltsames Verfahren zu sein. Darüber hinaus wäre es zwar logisch, Gottes Abschrift in der Bundeslade und somit am Allerheiligsten aufzubewahren, aber die Aufbewahrung der Abschrift für die Menschen würde sie unzugänglich und von geringerem praktischen Nutzen machen. Es scheint wahrscheinlicher, dass das in der Arche aufbewahrte Tafelpaar als Gottes Kopie des Bundes angesehen wurde und dass eine oder mehrere zugängliche Kopien für das Volk und seine Führer angefertigt wurden. Und später war es sogar noch so, dass große Steine angefertigt wurden, auf denen dann die 10 Gebote standen, aber eben auch Rechtsvorschriften und Satzungen und rituelle Gesetze. Aber die waren natürlich auf den Tafeln mit den 10 Geboten nicht vorhanden. Und es ist natürlich so, dass wir letztendlich nicht abschließend sagen können, was alles genau wie auf diesen Tafeln stand. Aber wir können schon sagen, dass beide Tafeln vorderseitig und rückseitigerweise beschrieben worden sind. Etwas, was, wie gesagt, vielleicht überraschend kommt für einige von Ihnen. Was wir wissen und was wir klar und deutlich sagen können, ist, dass Gott uns 10 Gebote gegeben hat, die er selbst auf 2 Steintafeln geschrieben hat. Und dass die ersten 4 Gebote unsere Anbetung Gottes regeln und die letzten 6 Gebote die Liebe zu unserem Nächsten ansprechen. Es scheint jedoch, das möchte ich jetzt hinzufügen, dass die beiden Tafeln nicht nur 4 oder 5 Gebote auf ihrer Vorderseite enthielten, während auf der Rückseite der Tafeln nichts geschrieben war. Einige sagen das, aber es scheint so zu sein, dass die beiden Tafeln sowohl auf der Vorderseite als auch auf der Rückseite beschrieben waren. In der King James Bibel heißt es nämlich auch wörtlich, die Tafeln waren auf beiden Seiten beschrieben, auf der einen Seite und auf der anderen Seite waren sie geschrieben. Und in der NIV, der New International Version, heißt es, sie waren auf beiden Seiten, Vorder- und Rückseite, beschrieben. Und das wird auch genauso übersetzt in der zum Beispiel revidierten Lutherbibel 2017. Und Sie können auch die Schlachterbibel sich anschauen, die Lutherbibel 2009, die Elberfelder Bibel, die Zürcher Bibel und die Mengebibel. Und die schreiben alle, die waren beschrieben auf beiden Seiten, vorne und hinten waren sie beschrieben. Und das macht es natürlich ganz klar und ganz eindeutig. Und diese Tafeln, wir haben sie in den 10 Geboten natürlich jetzt so dargestellt, dass es 5 und 5 sind, aber wie gesagt, nicht unbedingt dogmatisch sollte das sein, sondern die Abbildung ist normalerweise halt so gang und gäbe. Wir haben wenige Abbildungen gefunden, eigentlich gar keine, wo dann von 4 Geboten und von 6 Geboten die Rede war und schon mal gar keine von 3 Geboten und 7 Geboten. Aber wie gesagt, das war mehr so zu dem äußeren Erscheinungsbild. Aber ich möchte hier ein wenig jetzt noch auf das innere Erscheinungsbild zu sprechen kommen. Und ich möchte ein wenig aus meiner eigenen Erfahrung Ihnen etwas mitteilen. Und ich möchte jetzt auch ganz besonders nicht nur die Erwachsenen ansprechen, sondern auch die Jugendlichen unter uns, die mir zuhören mögen. Kinder, die mir zuhören mögen. Und wenn die Kinder jetzt zur Zeit noch nicht so richtig zugehört haben, weil sie vielleicht mit anderen Dingen beschäftigt waren, sollten die Eltern sie vielleicht ein wenig jetzt dazu auffordern und ermuntern, ein wenig zuzuhören. Denn ich möchte auch zu euch sprechen. Ich könnte euer Großvater sein in vielen Fällen und habe schon ein bisschen Lebenserfahrung, die ich mitteilen möchte. Und einige, die sagen mir immer wieder, ja, sie haben es ja so leicht gehabt, sie sind ja in der Kirche groß geworden, sie verstehen ja gar nicht, wie das mit mir ist, da wir leben ja in einer ganz anderen Zeit. Nun, ich bin zunächst einmal gar nicht in der Kirche groß geworden. Ich bin in vielen Fällen genauso wie Sie groß geworden. Ich hatte von der Kirche Gottes keinerlei Ahnung, von der Bibel auch so gut wie keine Ahnung. Ich habe zwar immer an Gott geglaubt irgendwie, aber natürlich nicht unbedingt verstanden, wer Gott war. Ich weiß noch damals, als wir in der Schule die Möglichkeit hatten, uns vom Religionsunterricht zu befreien, habe ich das auch zunächst getan. Aber dann wollte ich einen guten Notendurchschnitt haben und das war bekannt. Wenn man Religion nahm, dann kriegte man automatisch eine 1. Mit anderen Worten, hatte man dann einen guten Durchschnitt. Ich war also für ein Jahr weg, habe mich dann wieder zum Religionsunterricht gemeldet. Dann wurde mir gesagt, ja, weil ich aber ein Jahr versäumt habe, müsste ich dir jetzt ein Referat halten. Zu dem Zeitpunkt hatte ich bereits schon einen gewissen Kontakt über ein Magazin mit der Kirche Gottes aufgenommen, aber halt nur durch das Magazin. Ich war gerade 16 Jahre alt, als ich zum ersten Mal begann, das Magazin der Kirche damals zu lesen, das hieß Die reine Wahrheit, später hieß es dann Klar und Wahr. Und die hatten auch viel über die Evolutionslehre geschrieben und gezeigt, wie falsch die war. Und ich nahm als Referat dann die Evolutionslehre als Gegenstand. Es war eigentlich keine Lehre, es war auch noch nicht einmal eine Theorie, es war eine Hypothese. Ist es nach wie vor ein Märchen. Ein Märchen für Erwachsene und leider auch für Kinder. Und ich habe dann zwar eine 1 bekommen für mein Referat, aber ich habe gleichwohl sehr viel Kritik erhalten, weil die meisten Menschen eben auch die Menschen, die religiös motiviert waren in der evangelischen Kirche, wo ich damals groß wurde, und auch in der katholischen Kirche, an die Evolutionslehre glaubten und glauben. Die haben zwar den Ideenreichtum mitgegeben, dass Gott irgendwie die Evolution durchgeführt habe, gleichwohl die Evolution, also nicht so, wie es in der Bibel stand. Und so habe ich da schon sehr viel Kritik erhalten, aber je mehr ich mich dann mit der Wahrheit auseinandersetzte, dann habe ich festgestellt, ja, ich muss ja viel mehr tun. Ich muss ja zum Beispiel den Sabbat halten. Und dann war mir auch klar, dass das vierte Gebot ja auch nicht nur den Sabbat betraf, sondern auch die jährlichen Festtage, die werden ja auch Sabbat genannt, diese heiligen Tage, wie zum Beispiel das Laubhüttenfest. Und mir wurde auch sehr klar, dass das Sabbatgebot in der Tat ein schwieriges Gebot war, ein Testgebot. Das war mir nicht so hundertprozentig klar zu dem damaligen Zeitpunkt, aber ich verstand schon, ich muss den Sabbat halten. Und ich lebte damals noch bei meinen Eltern. Und die haben absolut nichts davon gehalten, dass ich den Sabbat hielt. Und es gab dann immer Schwierigkeiten, gerade auch am Sabbat. Mein Vater machte es schon quasi eine Gewohnheit daraus, dass er gerade am Sabbat dann Gartenarbeit durchführte. Und er wollte natürlich, dass ich ihm dann half. Und ich habe ihm dann nicht geholfen. Und dann war natürlich schwer was los. Und ich war natürlich noch nicht in direktem Kontakt mit der Kirche. Es ging halt nur über die Literatur, die ich so las. Und habe dann versucht, mir das alles so ein bisschen selbst zusammenzureimen. Und habe dann gedacht, ja, während der Tage der ungesäuerten Brote, dieser siebentägigen Zeitspanne, da darf man die ganze Zeit hindurch nicht arbeiten. Und habe dann auch nicht gearbeitet und habe dann auch sehr viel Schwierigkeiten erhalten. Natürlich, weil auch meine Eltern das in keinster Weise verstehen konnten. Und dann auch, wenn es um den Versöhnungstag ging, das ist ja der einzige von Gott vorgeschriebene Fastentag, den man also halten muss an dem Tag, da muss man sich ja von Essen und Trinken fernhalten. Das war mir auch nicht klar. Ich habe dann einiges gegessen, aber halt nicht alles. Das war für mich dann der Fastentag. Bis ich dann natürlich den direkten Kontakt mit der Kirche bekam. Und dann mehr und mehr verstand, wie man auch die heiligen Tage zu halten hatte. Ich sage das aus ganz bestimmtem Grunde. Denn viele meinen, sie könnten so für sich dahin leben. Sie bräuchten gar nicht diesen engen Kontakt mit der Kirche zu haben. Sie könnten für sich herausfinden, wie man zum Beispiel Gott verehrt. Und ich habe dann schnell erfahren, dass das keineswegs der Fall war. Ich habe viele Fehler gemacht. Viele Fehler gemacht, dass ich zum Beispiel auch, wie gesagt, den Fastentag falsch hielt. Und auch was den Sabbat anging, musste ich auch lernen und musste dann von der Kirche auch mehr und mehr gelehrt bekommen, wie man ihn zu halten hat und wie man eben ihn nicht zu halten hat. Damals die Pharisäer, die hatten total falsche Vorstellungen von der Sabbathaltung. Und Christus hat immer wieder Probleme da mit denen gehabt, weil die ihn dann verurteilten, dass er den Sabbat nicht auf richtige Weise hielt. Aber die hatten eine Bürde aus dem Sabbat gemacht und das musste ich also auch erkennen, wie man den Sabbat auf richtige Weise hält. Und wir haben auch viel Literatur hierüber veröffentlicht, aber es geht mir jetzt um Folgendes. Der Sabbat ist das Testgebot. Menschlich gesehen macht er ja wenig Sinn. Ja, warum soll man jetzt unbedingt am Sabbat nicht arbeiten? Warum soll man am Sabbat jetzt in die Versammlung gehen, die Kirchenversammlung? Warum nicht am Freitag, wie es die Muslime tun? Warum nicht am Sonntag, wie es die katholische Kirche und die meisten protestantischen Kirchen, evangelischen Kirchen tun? Luther, um nebenbei das noch zu erwähnen, der hatte auch gesagt, ja, also der Sabbat, man hat zwar die besseren Argumente, wenn man den Sabbat halten will, die Waldenser haben die besseren Argumente, aber es sollte bei der Beibehaltung des Sonntags bleiben, um keinen unnötigen Aufruhr hervorzubringen. Deswegen hat er auch manchmal übersetzt, man soll den Feiertag halten, weil er wollte gar nicht mehr auf den Sabbat eingehen. Aber schauen Sie, das ist genau die falsche Einstellung. Gott hat den Sabbat geschaffen, damit wir an ihm ruhen, damit wir an ihm sich auf Gott besinnen sollen. Und machen Sie den Fehler nicht und macht den Fehler nicht. Denn die Kirche Gottes besteht jetzt schon fast seit 2000 Jahren. Jahre 31 wurde sie gegründet. Fast seit 2000 Jahren. Und im Laufe der Jahrzehnte, der Jahrhunderte, der Jahrtausende haben Menschen die Kirche Gottes die Wahrheit verlassen. Aber in vielen Fällen aufgrund der Tatsache, dass sie den Sabbat nicht mehr halten wollten. Es mag auch andere Gründe gegeben haben, natürlich. Aber vielfach war es der Sabbat. Denn der Sabbat war ja etwas, ja, warum soll ich da nicht gewisse Dinge tun, was ich sonst tun kann? Und so haben dann die Menschen erst einmal sich geweigert, überhaupt zu Gott zu kommen, weil sie wollten in keinster Weise den Sabbat halten. Oder aber, wenn sie ihn gehalten haben, haben sie da davon abgelassen. Weil das wird irgendwie dann zu langweilig und irgendwie zu bedrückend. Man will noch was von der Welt sehen. Dann haben sie die Kirche Gottes verlassen. Aber ich sage Ihnen, ich sage euch, wenn ihr aufhört, den Sabbat auf richtige Weise zu halten, wird es letztendlich dazu kommen. Und dann werdet ihr die Wahrheit verlassen. Und dann werdet ihr versuchen, Teil der Welt zu werden. Zu saufen, zu rauchen, zu kiffen, Unzucht zu betreiben. Ich kann es euch, ich kann es Ihnen garantieren, weil ich kann es aus der Erfahrung heraus sagen, immer und immer wieder ist das genau geschehen. Ja, man will ja frei sein. Man fühlt sich dann ja so viel besser, weil man ja nicht mehr unter der Knute Gottes ist, nicht wahr? Man will ja frei sein, diese Dinge zu tun. Man will ja frei sein, zu sündigen. Nun, Sie würden nicht sagen, frei sein, zu sündigen. Frei sein, sein Leben zu leben, wie ich es leben will. Ja, und dann kommt es zur Unzucht. Und dann kommt es zu einer ungewollten Schwangerschaft. Und dann kommt es zur Abtreibung. Und dann kommt es zur Lüge. Man wird das dann bestreiten. Schauen Sie, eine falsche Entscheidung führt zur nächsten. Ich kann das aus Erfahrung sagen. Ich habe viele meiner Freunde verloren im Laufe der vielen Jahre. Ich bin seit sehr, sehr vielen Jahren in Gottes Kirche. Und ich habe viele meiner Freunde verloren, die dann aufgehört haben, den Sabbat zu halten. Zunächst einmal nicht auf richtige Weise ihn zu halten und dann überhaupt gar nicht mehr gehalten. Und wo sind die heute? Wo sind die heute? Nicht mehr auffindbar. Wenn es um die Sabbatversammlung geht, die Bibel gebietet uns, den Sabbat zu halten. Wenn man es nicht mehr tut, kann man sich nicht mehr auf den Schutz Gottes verlassen. Man sündigt, wenn man das so betrachten will, wie die Bibel es sagt. Und der Sünde Sold ist der Tod. Was ist der Sold? Nun, das ist das, was Sie erhalten für Ihre Arbeit, Ihr Lohn, Ihr Verdienst, das, was Sie bekommen. Es ist der Tod. Und ich meine nicht nur der ewige Tod, ich meine auch den physischen Tod, kann es sehr wohl bedeuten. Viele, die sich von der Kirche Gottes, die sich von der Wahrheit abwenden, haben nicht mehr den Schutz von Gott. Gott beschützt sie, wenn sie ihm treu sind. Er betrachtet sie als heilig. Er betrachtet euch, Kinder, Jugendliche, als heilig. Ihr seid abgesondert. Ihr seid unter dem Schutz von Gott, wenn ihr euch Gott zuwendet, wenn ihr zumindest einen bekehrten Elternteil habt. Aber wenn ihr euch abwendet davon, dann wird Gott seinen Schutz zurückziehen und dann kann es zu schrecklichen Dingen kommen. Ich sage das jetzt nur, um euch klar zu machen. Es geht nicht darum, um euch jetzt Angst zu machen, aber vielleicht geht es darum auch. Es geht darum, um sich die Konsequenzen zu überlegen. Will man wirklich so weit gehen, dass man sich total abwendet von Gottes Schutz? Ja, man hat die Freiheit, diese Dinge zu tun. Natürlich haben sie die Freiheit. Natürlich habt ihr die Freiheit. Gott hat euch freie Wahl gegeben, aber er will, dass ihr das Richtige tut. Und schaut, die 10 Gebote, von denen wir ja heute sprechen, die sind nicht negativ, wie einige sagen, ach, das sind alles diese Verbote. Schauen wir uns das auch einmal an. Sind es wirklich alles Verbote? Oder kann man das auch anders sehen? Die 10 Gebote kann man nämlich auch sehr wohl positiv betrachten. Wenn ich mir hier noch einmal dieses Schemata anschaue, zum Beispiel, gedenke des Sabbats, dass du ihn heiligst. Und das ist ein sehr positives Gebot. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Nein, man soll ihn auf richtige Weise gebrauchen. Das Gleiche gilt, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, weil man, nein, du sollst mich als deinen einzigen Gott verehren. Und so kann man sagen, morde nicht, nein, sondern hilf anderen, das Leben zu erhalten. Und dabei bin ich dabei, es zu tun, jetzt gerade. Es geht mir um euer Leben. Es geht mir um ihr Leben. Man erhält es sich dadurch, dass man sich unter den Schutz Gottes stellt. Gott sagt durch Jesus Christus, es wird eine Zeit kommen und die ist nicht mehr fern. Die sogenannte große Trübsal. Eine Zeit so schlimm, wie sie es noch nie gewesen war. So schlimm, wie es sie nie wieder werden wird. Und wenn diese Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch am Leben bleiben, so würde kein Tier am Leben bleiben, kein Fleisch, nichts würde am Leben bleiben. Aber um der Auserwählten willen, sagt Christus, werden diese Tage verkürzt werden, weil einige werden am Leben bleiben. Das kann sie betreffen. Sie können zu den Auserwählten gehören, aber sie müssen sich natürlich unter Gottes Leitung, unter Gottes Schutz stellen, um dazu zu gehören, um dann auch beschützt zu werden, wenn diese Tage hereinbrechen. Wir erleben zurzeit die Möglichkeit eines Krieges in Europa, wie es sie noch nie gegeben hat seit dem Zweiten Weltkrieg. Wir wissen nicht, ob das unbedingt jetzt geschehen wird, aller Wahrscheinlichkeit nach nicht in dem Maße, wie es befürchtet wird, aber man hört von Kriegen, von Kriegsgerüchten, von Seuchen, von Epidemien. Und was sagt Christus? Es muss alles so kommen, aber es ist noch nicht das Ende. Aber es ist der Anfang der Wehen. Was ist der nächste Punkt in der prophetischen Abhandlung? Die große Trübsal. Das ist das nächste Ereignis. Ja, wollen Sie wirklich, ja wollt ihr wirklich dann zu denen gehören, die nicht unter Gottes Schutz stehen? Weil sie aus Grund von Gleichgültigkeit heute vielleicht den Sabbat nicht mehr halten wollen oder einige der Gebote nicht halten wollen. Das ist doch sehr viel schöner, Unzucht zu betreiben. Wenn ich sage Unzucht, sie sind nicht verheiratet und haben geschlechtlichen Verkehr mit anderen. Das ist Unzucht in Gottes Augen. Menschen, die die Kirche verlassen haben, Menschen, die die Wahrheit verlassen haben, in Fällen, die mir bekannt sind, sind dann quasi zu Prostituierten geworden. Nun, ich sage nicht, dass sie die Kirche verlassen haben, die Wahrheit verlassen haben, um Prostituierte zu werden. Aber das war die letztendliche Konsequenz. Denn schaut mal, Gott sagt, er lässt sich ja nicht spotten. Was ihr erntet, ist das, was ihr gesät habt. Das gilt für sie, die Erwachsenen. Das gilt für euch, die Kinder und die Jugendlichen. Wie alt seid ihr? 10, 11, 12, was immer? Ihr könnt schon gewisse Dinge begreifen. Da gehört natürlich auch zu, dass ihr zuhört. Wenn natürlich die ganze Zeit während der Versammlung alles andere tut, als zuzuhören, als vielleicht auch die Bibel aufzuschlagen, in der Bibel mitzulesen, Notizen zu machen, darüber nachzudenken, was denn da gesagt wird, ob das auch Sinn ergibt. Ja, wenn das alles nicht geschieht, dann wird es natürlich langweilig. Dann kann man nicht sich irgendwie in keinster Weise an den Versammlungen erfreuen. Ihr müsst da mitmachen. Sie müssen mitmachen. Haben Sie eine Bibel, die Sie mitlesen? Haben Sie zum Beispiel Farbstifte, Buntstifte, mit denen Sie gewisse Stellen markieren können, damit man sie auch nachher wieder findet? Macht euch die Sache interessant. Hört zu. Wenn Gelegenheit besteht, versammelt euch mit Gleichgesinnten. Ich verstehe natürlich, in dieser jetzigen Zeit des Coronavirus-Wahnsinns, der Restriktion, wird es schwierig sein, aber wir übertragen ja die Dinge auch über Internet. Viele hören sich die Predigten am Sabbat an und das ist dann ihre Versammlung, zusammen mit anderen, mit denen sie zusammen sein mögen. Es gibt auch die Möglichkeit, live an Internetversammlungen teilzunehmen. Wenn Sie daran interessiert sind, an der gesamten Versammlung, nicht nur an einer Predigt, die wir posten, schreiben Sie uns. Und wir werden dann mit Ihnen in Kontakt treten und sehen, wie man das bewerkstelligen kann. Aber es geht darum, dass man sich die Sache interessant macht. Dass man sich die Sabbatversammlung interessant macht. Es ist ein Testgebot. Gar keine Frage. Manchmal ist es eine sehr schwierige Situation und es wird dann vielleicht langweilig. Aber das ist nicht, was Gott will. Und er will, dass ihr auch begreift, worum es eigentlich geht. Gott hat am Sabbattag geruht, um uns ein Vorbild zu geben. Er brauchte nicht zu ruhen, er war nicht müde, nachdem er die 6 Tage gebraucht hat, um die Erdoberfläche wiederherzustellen und sogar auch den Menschen dann zu erschaffen. Er hat es zu unserem Vorbild getan und er will, dass wir den Sabbat auf richtige Weise halten. Und er sagt, wenn das ihr tut, dann werdet ihr von mir gesegnet sein. Dann werdet ihr den Schutz vor der großen Trübsal erhalten. Denn mit dem Sabbat gehen dann die anderen Gebote auch einher. Es ist nicht ohne Grund ein Testgebot. Wir stehlen nicht, sondern wir arbeiten mit unseren Händen, um anderen zu geben. Wir lügen nicht, sondern wir sagen ihnen die Wahrheit. Alle diese Gebote, wir gelüsten nicht nach der Frau unseres Nächsten oder nach alledem, was unser Nächster hat, weil wir wünschen denen ja alles das Beste. Das ist die Liebe zum Nächsten. Wir freuen uns, wenn es anderen gut geht. Es ist sehr leicht, diese Dinge richtig zu begreifen und danach zu leben. Es ist sehr leicht, auf der anderen Seite davon abzufallen und das ist sehr schade. Denn, wie ich sagte, ich könnte Ihnen viele, viele Beispiele aus meinem Leben geben, was ich also erlebt habe. Ich möchte ein Beispiel Ihnen nur mal mitteilen. Da gab es die Zeit, wo jemand, und ich war damals in Amerika noch als Anwalt für gewisse Situationen tätig. Ich meine, ich habe nach wie vor die Lizenz, aber praktiziere eigentlich heute so gut wie nicht mehr. Nur wenn es um Kirchenmitglieder geht, die Probleme haben, natürlich dann schon. Aber es ging jetzt darum, dass wir von jemandem verklagt wurden. Die Kirche wurde von jemandem verklagt. Und die Sache sah gar nicht günstig aus, weil wir hatten nämlich einen Richter, der in keinster Weise sympathisch uns gegenüberstand. Es ging sogar so weit, wir mussten in einen anderen Bundesstaat, um uns da irgendwie zu präsentieren. Und wir wollten dann keine Dokumente herausgeben, die vertraulich waren. Wir hatten das auch dem Klienten gegenüber gesagt, aber der Richter wollte uns dazu zwingen, sie herauszugeben. Wir haben gesagt, nein, das machen wir nicht. Und er hat uns damit Gefängnis gedroht. Nun gut, wir kamen trotzdem aus der Situation heraus. Der gab uns dann die Gelegenheit, das alles nochmal schriftlich darzulegen, nachdem wir aus diesem Bundesstaat raus waren. Wir konnten das auch dann tun. Und letztendlich hat dann die Gegenseite die Klage zurückgenommen. Aber bevor dies geschah, hörte ich auf einmal nichts mehr von dem gegnerischen Anwalt. Ja, und ich dachte, was ist denn jetzt da passiert? Wieso höre ich nichts von dem? Bis ich herausfand, er war durch eine ganz merkwürdige Situation, hatte einen Unfall gehabt und kam ins Krankenhaus. Für Wochen, für Monate lang war er im Krankenhaus. Zufall? Jemand hatte damals Herrn Armstrong verklagt. Und auf der Schwelle zum Gericht hatte er einen Herzinfarkt und starb. Auf der Treppe hin zum Gericht. Zufall? Ja, glauben Sie wirklich, so etwas ist Zufall? Oder glaubt man nicht vielleicht daran, dass hier Gott eine Hand mit im Spiel hatte und er seinen Schutz uns gibt, wenn wir ihm gehorchen, in allen Dingen, und den Schutz uns nimmt, wenn wir ihm zeigen, dass wir an seinen Geboten, an seinem Wort in keinster Weise mehr interessiert sind. Es fängt immer auf kleine Weise an. Macht ihr den Fehler nicht. Ich spreche aus Erfahrung. Ich bin schon viele, viele Jahre dabei. Ich habe viel erlebt. Ich habe viel gesehen. Und ich weiß, wovon ich spreche. Und es geht mir heute darum, Ihnen und euch zu zeigen, nicht nur, wie die 10 Gebote jetzt strukturiert waren, welche Zählweise hier notwendig war und was so auf diesen Tafeln stand. Das sind schon interessante Sachen. Deswegen habe ich es Ihnen heute auch dargelegt. Aber es geht natürlich auch darum, dass man es anwendet in praktischer Weise im täglichen Leben. Und man hat wirklich Spaß daran. Man kann Spaß daran haben. Man kann Spaß an Gottes Wort haben und an dem, was Gott uns sagt. Und ich weiß noch damals, als Herr Armstrong die gesamte Studentenschaft angesprochen hatte, es war eigentlich gar nicht allzu lange vor seinem Tod, da sagte er noch, es geht darum, dass man die Bibel mehr und mehr versteht, dass man sie liest, dass man sie mehr und mehr besser versteht und dass man dann beginnt, das Wort Gottes wirklich zu lieben. Und ihr werdet so viel Freude daran haben. Es wird euch so viel besser ergehen. Im geistlichen Sinne. Das heißt nicht, dass man keine Probleme hat im praktischen Sinne, aber im geistlichen Sinne. Ihr werdet so viel zufriedenere Menschen werden. So viel glücklichere Menschen. Darum geht es. Darum geht es. Gott hat uns alles dies gegeben zu unserem Wohl. Damit wir immer mehr und mehr so glücklich werden, wie Gott glücklich ist. Und Freude am Leben haben, Freude an seinem Wort. Und damit möchte ich heute schließen und noch einmal euch und Ihnen das mit auf den Weg geben. Versucht nicht da irgendwie an dem herum zu manipulieren, was Gott Ihnen sagt, sondern glauben Sie, tun Sie, was er sagt. Vielleicht verstehen Sie nicht immer genau, was, warum man es tun muss, aber mit dem Gehorsam kommt das Verständnis. Sie werden es mehr und mehr und besser verstehen. Ich kann Ihnen klar und deutlich sagen, seitdem ich getauft worden bin im Jahre 74, ich habe kein einziges Mal dann das Laubhüttenfest nicht gehalten. Ich habe kein einziges Mal zum Beispiel versäumt, den Zehnten zu geben oder aber den Sabbat zu halten. Das ist zur Gewohnheit geworden. Das ist heute gar keine Diskussion mehr. Aber man muss beginnen. Man muss beginnen, es zu tun. Und man darf davon sich nicht ablenken lassen, egal was die Ablenkungen sein mögen. Und so bedanke ich mich heute für Ihre, für eure Aufmerksamkeit und verbleibe Ihr und euer Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.